Gott hat Menschen und Engel mit der Fähigkeit zum Singen gemacht. Du kannst merken, was Menschen lieben durch ihr Singen oder dass sie überhaupt singen. Manchmal singen sie, weil alle anderen singen. Geh zu einem FCN-Fußballspiel hier in Nürnberg und du wirst ein Lied zum Club gesungen hören. Praktisch ein Liebeslied zur FCN. In der Gemeinde, da singen wir, weil wir Jesus lieben. Als ich Theologiestudent war, gehörten Linde und ich zu einer Gemeinde, die einen sehr großen Jugendkreis hatte, wenn es um 13-Jährigen bis zum 30-Jährigen gab. Da war es so fast 200 junge Menschen. Und wir waren so in einer Gruppe von denen, die ab 18 Jahre oder 19 Jahre alt war, Entschuldigung, ab 19 Jahre alt war oder 20 bis 30 Jahre alt war. Und wir sind Jahr für Jahr zu Altenheimen in Minneapolis, USA gegangen und wir haben Weihnachtslieder gesungen. Das war so ein schönes Erlebnis. Und als wir an einem Abend fertig waren und unterwegs zurück zum Gemeindehaus waren, saßen 50 bis 60 von uns in einem Schulbus unterwegs zurück. Auf einmal fing ein Bruder an, das Halleluja von Händels Messias zu singen. Ich denke, er hat es nur zum Spaß gemeint, aber interessanterweise haben einige von uns angefangen mitzusingen. Ich hatte Jahre vorher den Tenorsatz zu dem gelernt und was faszinierend war, war, dass so viele von der Gruppe alle anderen Stimmen auch gelernt hatten und ohne ein Leiter, Chorleiter, haben wir das fast perfekt durchgesungen. Alle Noten bis zum Ende. Das war wie ein Flashmob-Ereignis. Allerdings, wir waren alle bereits da. War unvergesslich. Das größte Anbetungslied der Bibel wird zu Ende der Trübsalzeit gesungen. Es wird im Himmel gesungen. Es drückt sowohl Anbetung als auch Freude aus. Nur in Kapitel 19 findest du das Wort Halleluja. Ist das nicht interessant? Im ganzen Neuen Testament findest du nur in Kapitel 19 das Wort Halleluja. Und das wird viermal gesungen. Halleluja. Das war die Inspiration für Händels Messias. Und ich habe ein Bild nehmen an etwas ist nicht richtig geschehen. Ich tue es hier. Ich mag es so. Wir sind zum Schluss, aber ich bin nicht fertig. Kannst du bitte Bild Nummer 3 finden? Dankeschön. Dankeschön. Und diesen Mann, Charles Jennens, heißt es auf Englisch, der war Sohn einer reichen Familie. Er hat in Oxford studiert, aber da er nicht politisch korrekt war, zu der falschen Richtung gehörte, da durfte er keinen Abschluss machen. So, er hat sich mit vielen Dingen beschäftigt und eins war, die Worte für Lieder zu schreiben. Er war Freund von Georg Handels und die haben dann gemeinsam gearbeitet an sein Messias. Alles kam aus der Bibel und es ist praktisch die Heilsgeschichte, Prophetie, Geburt, Kreuzigung, Auferstehung, Verherrlichung von Jesus Christus. Und der Jennings hat diese Worte ausgesucht für Händel, weil es in England und Schottland und Irland angefangen hat, die Aufklärung und das, was unter den Intellektuellen beherrscht hat, war Deismus. Das heißt, wir glauben an Gott, aber wir glauben, dass er mit uns nichts zu tun hat. Hat alles geschaffen und alles hinterlassen. Also das war die Lehre und dann könnten Menschen praktisch meinen, ich tue, was ich tun möchte. Ich will Gott nicht verneinen, aber ich muss meinen Weg schaffen. Merkt ihr, was das zu Menschen und zu einer Gesellschaft tut? Und die Tatsache ist, hier in Deutschland findest du ganz viele Menschen, die genau diese Auffassung haben. Selbstverständlich hat Gott alles geschaffen, aber er hat mit mir wenig oder nichts zu tun. Er greift nicht an. Und der Grund, warum du so viele solche Worte in diesem Oratorio hörst, ist, weil der Mann, Charles Jennings, gemeint hat, ich möchte, dass die Menschen in unserem Land verstehen, Gott hat in der Geschichte angegriffen und seinen Sohn gesandt. Interessanterweise, das war vor 250 Jahren und bis heute singen Menschen gern diesen Oratorio oder spielen dafür das mal durch. Bis heute und sagen, was für eine, wie das sie so erbaulich ist, einem aufbaut. Auch Menschen, die überhaupt nicht an Jesus Christus glauben. So hat Gott dieses Mal gebraucht. Alt bis jung haben Interesse daran immer wieder, auch wenn das nicht jedermanns Sache ist. Und es wurde in der Vergangenheit viel mehr über solchen Personen geschrieben. Es gab einen Achtklässler, der geschrieben hat über Georg Friedrich Händel. Georg Friedrich Händel war ein großer Komponist. Er wohnte übrigens in England, war Deutsche, wohnte in England. Und er hat geschrieben, dieser Achtklässler, der Georg Friedrich Händel war 50% Deutsche, 50% Engländer und 50% Italiener. Und dann schrieb er, er war ein sehr großer Mann. Aber die Inspiration für das Halleluja in dem Messias kommt aus Offenbarung 19. Und ich möchte die ersten 8 Verse vorlesen. Offenbarung Kapitel 19, Verse 1 bis 10. 8. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme, eine große Volksmenge im Himmel, die sprachen Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Magd sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb. Und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Und zum zweiten Mal sprachen die Halleluja und ihr Rauch steigt auf in alle Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder, beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten: Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, der sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten, gerechten Taten der Heiligen. Warum singen sie so kräftig im Himmel oder werden sie so kräftig im Himmel singen? So volle Freude, so volle Überzeugung. Das wollen wir mal betrachten. Wir werden auch lernen, warum wir als Gemeinde so volle Freude, so volle Kraft, so volle Überzeugung zu dem Herrn singen sollen. Auch hier. Das gefällt Gott. Das Erste, das wir merken, warum sie so singen, warum wir so singen sollen, ist, dass Gottes Gerichte wahrhaftig sind und gerecht sind. Vor allem hat er die Hure Babylon gerichtet. In Kapitel 17 und 18 haben wir in den letzten Wochen bemerkt, gelernt, was die Bibel von Babylon meint. Politik, Religion und Wirtschaft, alle in einem Staat und in einem Weltsystem zusammengebunden, alle drei, Politik, Religion, Wirtschaft. Freie Wirtschaft nicht so ganz und Glaubensfreiheit absolut nicht. Das ist das, was Babylon immer war und eines Tages sein wird. Das fing und letztendlich ohne Gott. Das fing mit dem Turm Babel an, das haben wir mehrmals gesagt, 1. Mose Kapitel 11, Anfang der Staat und dem System. Und dann Babylon der Chaldeer, das war ein hoher Punkt in der Entwicklung von diesem Systems. Rom war auch ein hoher Punkt in diesem System. Und seit dem Ersten Weltkrieg, der die Welt gewaltig geändert hat, neulich in den letzten Wochen, kommt das immer wieder in der Presse, kommt im Fernsehen vor, es wird diskutiert, Ende von dem Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg hat die Welt gewaltig geändert. Man kann sagen sogar, dass das ein Untergang von dem Welt und von der Gesellschaft vorher. Innerhalb der Politik, oder ich soll sagen, seit dieser Zeit haben Kräfte innerhalb der Politik, der Kirche und der Wirtschaft sich immer mehr bemüht, alles weltweit zusammenzubinden. Und das wird schließlich unter dem Antichrist geschehen. Das haben wir bereits betrachtet, Kapitel 17, Kapitel 18 in der Offenbarung. Und hier in Kapitel 19 hören wir ein Halleluja. Und der Halleluja ist, weil Gott Babylon gerichtet hat. Nun, der Antichrist ist immer noch da. Das ist interessant. Wir finden, der letzte Schlag ist noch nicht geschehen. Aber seine Hauptstadt ist zerstört. Und sie singen Halleluja. Sie loben den Herrn in den Himmel. Es gibt einen Unterschied zwischen Himmel und Erde. Hier im Himmel gibt es keine Bitterkeit, nur Freude darüber, dass Gott endlich den Sieg gebracht hat. Die Presse und die Medien interessieren sich für Dinge wie Frauenrechte, homosexuelle Ehe, Meinungsfreiheit, Einwanderung und Menschen, die im Mittelmeer im Schlauchboot ertrinken. Und hier ist ein Beispiel davon. Abdul Fattah Soltani, wenn du die Zeitungen gelesen hast, dann weißt du, er wurde geehrt hier in Nürnberg, ist im Gefängnis oder war im Gefängnis in Iran, wurde geehrt als für die Menschenrechten. Und das soll sein. Das soll sein. Aber die Medien, sie sagen sehr wenig, wenn überhaupt etwas über Christen, die wegen ihres Glaubens in Gefängnissen sitzen oder getötet werden. In Nigeria, in Sudan, in Eritrea, in Syrien, in China, in Myanmar und in Korea. Im Gefängnis oder hingerichtet. Warum diese Funkstelle in den Medien? Das ist das größte Menschenrechtsproblem in der ganzen Welt. Warum wird nichts gesagt oder ganz wenig? Ich denke, die Antwort ist Babylon. Damit sie endlich erreicht wird, muss der Mord von Christen in Kauf genommen werden. Es gibt andere Sachen, die noch wichtiger sind. Der Feind Babylons ist das Evangelium. Das Evangelium Jesu Christi. Das Evangelium steht im Wege. Die Christen und die Märtyrer aus der Trübsalzeit, und jetzt sprechen wir von der Zukunft, sie haben so lange gewartet, über 4000 Jahre. Wir wollen sagen, warum der Jubel so groß wird, warum viermal Halleluja, warum erst hier Halleluja. Auf einmal kommt das Gericht auf Babylon. Vor 29 Jahren war der Fall der Berliner Mauer. Manchmal, wenn ich darüber spreche, dann denke ich, ja, jeder weiß das, jeder hat es erfahren, ich vergesse. Es sei denn, du 30 Jahre alt bist, hast du das nicht erfahren. Okay? Für Menschen, die, sage ich mal, 40 Jahre alt sind oder älter, das war so ein Erlebnis, das man nicht vergessen, im ganzen Leben vergessen wird. Das war so ein glücklicher Tag. Die Christen im Osten, sie haben so lange gebetet, so lange dafür gewartet, so lange gelitten. Und an einem Tag, auf einmal, überraschenderweise, wurden die Türen aufgemacht und in den nächsten Tagen kam die Mauer runter. Wenn Babylon zerstört wird, Offenbarung 19, wird es noch einen größeren Jubel in den Himmel geben. Und Geschwister, wir, die Jesus Christus kennen, wir werden dabei sein. Wir werden mitsingen. Das wird wohl ein Konzert sein, oder? Einmal war ich bei dem Oratorio, von Handels Messias und ich war mit Freunden da. Und einer davon war ein Professor für Altes Testament und er war auch sehr guter Musiker. Und wir haben miteinander nachher gesprochen und gesagt, was meinst du, denkst du, dass sie das Halleluja im Himmel singen werden, wie wir das heute Abend gehört haben? Seine Antwort war sehr klug. Er sagte, es wird so viel besser und so vollkommen sein, was wir heute Abend gehört haben und so schön gefunden haben. Das wird mit dem, was im Himmel ist, nicht zu vergleichen werden. Was sollen wir deshalb jetzt tun? Nummer eins, wir sollen zum Herrn stehen. Du sollst zum Herrn stehen. Das Weltsystem geht runter eines Tages. Du sollst jetzt zum Herrn stehen. Die Welt versucht, dich in eine Richtung zu lenken. Stehe zu Jesus im Geschäft, in der Schule, mit Freunden, in der Familie. Stehe zu Jesus. Und Nummer zwei, singt zum Herrn. Singt mit Freude. Singt vom Herzen. Singt ihm, nicht dir, die Ehre. Geschieht es euch manchmal so? Du singst und du kennst das Lied und nach denkst du über denen dort drüben oder du denkst über deinen Verwandten oder du denkst über das Essen, das noch kommt oder was weiß ich. Ich merke, ihr denkt nicht so, aber ich möchte euch bekennen, manchmal geschieht es mir so und dann muss der Herr mich anpacken und sagen, zu wem singst du überhaupt? Wir singen zu dem Herrn. Wir sollen vom Herzen singen. Aus dem Herzen spricht der Mund, sagte Jesus. Das ist der erste Grund, warum es dieses großen Halleluja geben wird in den Himmel. Übrigens, auch ein Tipp. Geschwister, manchmal singen wir und wir haben das Lied mal mindestens 100 Mal gesungen, du hast. Und du singst so. Wahrscheinlich kennst du alle Worte, wahrscheinlich. Aber wenn nicht, kennst du die meisten davon. Wisst ihr was? Es tut besser, wenn du so singst. Das tut viel mehr. Wenn wir fertig sind, haben wir zwei Lieder heute noch, eins vor dem Abendmahl, eins nach dem Abendmahl, auf die Leinwand. Niemand, keiner hat eine Entschuldigung mehr, so zu singen. Und jetzt wollen wir zu dem zweiten Grund kommen, warum es so einen großen Halleluja geben wird. Und das ist, dass der Herr herrschen wird. Vers 3, und zum zweiten Mal sprachen sie, Halleluja, und ihr Rauch stieg auf in alle Ewigkeit, und die 44 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an auf dem Thron, der sitzt, und sagten Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam von dem Thron her und sprach, lobt unserem Gott alle seine Knechte, die ihr ihn fürchten, die Kleinen und die Großen. Es ist nicht nur, dass das auch denen spontan kommt. Es ist, dass Gott sagt, wir sollen das machen. So, wenn du nach Hause gehst heute, du kannst wohl sagen, hier ist, was Jeff gesagt hat, aber nicht vergessen zu sagen, hier ist, was Gott gesagt hat. Lobt den Herrn, alle seine Knechte, alle sein Diener. Jeder, der sagt, ich gehöre zu Jesus, ich lebe für Jesus, alle, lobt ihn mit Gesang. Ausnahmslos groß und klein. Manchmal denken Leute, naja, das passt mir nicht so sehr. Mein Bruder hat ein Problem mit diesem, als er sein Doktorstudium in der Musikgeschichte gemacht hat. Und das hat er fertig gemacht und er war in der Zeit ein bisschen kritisch. Und ab und zu hat er seine Kritik geäußert in meine Gegend. Ich habe zugehört, ich habe ihn respektiert und dann habe ich weiter gesungen. Okay? Ich dachte, okay, das ist seine Meinung. Und wisst ihr was? Er hat seine Meinung gewaltig geändert im Laufe der Zeit. Jesus Christus hat in ihm gewirkt. Okay? Manchmal denken wir, das ist nicht so meins. Manchmal denken wir, es könnte so viel besser gesungen werden. Geschwister, wir sind seine Gemeinde. Okay? Klein und groß. Manchmal denken Leute, ich bin zu klein, ich bin niemand. Warum ist es so wichtig, wenn ich singe? Gott sagt, lobt den Herrn, klein und groß. Also, wir kriegen ein bisschen Musikunterricht heute Morgen. Aber das steht hier in Gottes Wort. Und der Lobgesang, Vers 6, und ich hörte etwas wie eine Stimme, eine große Volksmenge, wie ein Rauschen, viele Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Warst du mal bei einem großen Wasserfall? Es donnert, das Wasser donnert. Oder warst du mal beim Atlantischen Ozean und hast bemerkt, wie das reinkommt? Manchmal denke ich, abends ist das besonders so. Man sieht nicht so viel, aber man hört das, wie die Wellen rein, hineinkommen und so einen Schlag auf den Strand machen. Das ist laut. Die werden so gewaltig singen, dort im Himmel, dass das wie Wellen gegen den Strand klingen wird, allerdings mit Melodie. Ohne Elektronik. Ist interessant, oder? Und du wirst das genießen. Es wird deine Ohren nicht wehtun, du wirst das im Himmel genießen. Das ist ein großer Grund zu loben, dass Jesus Christus herrscht. Das ist der zweite Grund. Jesus wird herrschen. Die geretteten Menschen aller Zeiten haben darauf gewartet. Wir werden nächste Woche mehr darüber sagen. Aber jetzt möchte ich den Überblick über diesen Ereignissen vorbringen. Ich hoffe, und noch eins und noch eins. Die Diakone haben mich gebeten, dieses zu tun. Wladimir, Simon, Christian haben gesagt, unsere Geschwister brauchen das Klare zu verstehen. So, bitte tue das, Jeff. So, ich tue das. Jetzt ganz kurz. Später kriegen wir noch mehr, aber jetzt ganz kurz, okay, damit wir diesen Überblick haben, was die Bibel lehrt, okay, wo Offenbarung 19 ist, ist ungefähr da, okay. Es gibt die Gemeindezeit und wir wohnen jetzt in dieser Zeit, leben jetzt in dieser Zeit, die Gemeindezeit. Und unsere Aufgabe ist es, das Evangelium zu verbreiten und in der Gemeinde ihm zu verherrlichen. Und es wird eines Tages, das könnte sogar heute passieren, es wird die Entrückung geben. Offenbarung, wenn du einen Bibelvers schreiben möchtest, Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, spricht davon, dass die treue Gemeinde durch diese Trübsalzeit nicht gehen wird, wird davon bewahrt. Wir finden auch in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Abvers 13, wir werden entrückt. Allerdings, die bereits gestorben sind, sie gehen als erst und dann gehen wir und wir werden verwandelt. 1. Korinther Kapitel 15, wir werden verwandelt. Nun, das bringt uns, vor dem Richterstuhl Christi, wird in der Zeit geschehen. Und die Trübsalzeit, wovon Offenbarung so deutlich spricht und erklärt, dass das läuft hier in dieser Zeit. Und dann wird Jesus Christus, Offenbarung 19, er wird wiederkommen, ab Vers 11. Und dann fängt das tausendjährige Reich an. Danach kommt das große weiße Thron, Gottes Gericht, okay? Und dann die Ewigkeit. Und was ich nicht genannt habe, das ist die Hochzeit des Lammes. Das ist der dritte Grund. Und das ist ein, so ein kurzer Überblick. Übrigens, die Gemeinde könnte zu jeder Zeit geschehen. Die Wiederkunft Jesu auf Erden, um sein Reich zu beginnen, da gibt es 7 Jahre dazwischen. Okay? Für dieses Ereignis wird es 7 Jahre dazwischen geben. Dieses könnte jede Zeit passieren. Gut, das war ein Überblick. Und wir kommen zu der dritten Grund, warum man Halleluja in den Himmel singt. Das ist die Hochzeit des Lammes. Gut. Eine Hochzeit ist eine wunderbare Sache. Wisst ihr, dass Jesus heiraten wird? Das ist das, was die Bibel sagt. Manche Menschen warten lange, bis sie heiraten. Mein Schwiegersohn war 47 Jahre alt, als er geheiratet hat. Das ist eine lange Zeit zu warten, oder? Manche haben ihm gesagt, das schaffst du nie. Da hast du die Latte zu hoch gestellt. Aber so ging es. Und die Latte war für meine Tochter, ich bin glücklich darüber. In Deutschland, im Durchschnitt, heiraten Menschen mit 30 Jahren. Was vorher 20, 22, 23 Jahren war, jetzt 30 Jahren. Manchmal muss ein junger Mann oder eine junge Frau, ein Christ, lange darauf warten. Auf den richtigen Mann, auf die richtige Frau. Und ich möchte ermahnen, alle, die ledig sind, warte. Warte auf den richtigen Mann. Warte auf die richtige Frau. Warte für einen Ehemann, der Christ ist. Warte für einen Ehemann, der Jesus liebt. Der beste Beispiel dafür, für dieses Warten, das ist Jesus Christus. Er wurde vor 2000 Jahren geboren, nicht wahr? Oder ungefähr 2020 Jahren geboren. Er wartet immer noch. Es wird noch mindestens 7 Jahre geben und er wartet. Lange Zeit, oder? Über 2000 Jahre. Wartet Jesus auf seine Hochzeit. Und die Braut ist die Gemeinde. Wir lesen in Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 25 bis 27, Jesus spricht über Ehemann, Ehefrau und dann spricht er weiter über die Zukunft. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Eines Tages wird der Herr Jesus seine Braut, die Gemeinde, darstellen, ohne Flecken, ohne Sünde. Jesus muss lange auf sie warten. Es gibt Männer, die sehr lange auf ihre Frauen immer wieder warten müssen. Wisst ihr das? Einige ziemlich gut. Es gibt auch Frauen, die lange auf ihre Ehemänner warten müssen. Okay, das ist die andere Seite. Aber in diesem Fall, Jesus wartet auf seine Ehefrau. Lange Zeit. Sie wird rein sein. Sie wird ohne Flecken sein. Ihr Brautkleid wird wunderschön sein. Und der letzte Befehl in Gottes Wort hier ist: Schreibe, Vers 9. Und er spricht zu mir: Schreibe, glückselig die Geladen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Diese sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Es ist nicht genug, Johannes, dass du das siehst und hörst und verstehst. Bitte schreibe das. Das ist wie eine Hochzeitseinladung, oder? Das heißt, wenn du diesen Vers gelesen hast und es kommt dann wieder später in Kapitel 22, da hast du die Einladung bereits für die Hochzeitsfeier. Keine Entschuldigung, okay? Wir sollen alle da sein. Wenn du Jesus noch nicht kennst, du hast die Einladung. Er möchte, dass du dabei wirst. Er möchte, dass du ihn annimmst als Retter. Er möchte, dass du glaubst, dass er sein Leben für dich hingegeben hat am Kreuz, damit du vergeben und ewiges Leben bekommst. Das ist die Einladung. Und du hast sie gehört. Und was ist das dann für Christen? Wir haben sehr viel von Musik gesprochen heute Morgen. Und es gibt ein Lied, das ich immer wieder gern höre, vielleicht ein paar Mal im Jahr. Einfach ein christliches Lied, ist auf Englisch, ich habe es bis jetzt in Deutsch nicht gefunden. Aber das Thema ist: Herr, schau, dass mein Leben für dich ein Halleluja sein wird. Dass mein Leben für dich ein Halleluja sein wird. Wir haben von dem größten Gesang, größten Loblied im ganzen Neuen Testament gesprochen heute. Was denkst du? Bist du bereit, für Jesus zu singen, zu ihm zu singen? Bist du bereit, für Jesus zu leben? Mein Leben für Gott, ob ich singe oder nicht singe, mein Leben für Gott, ein Halleluja. Das ist so eine tolle Gedanke. Und das ist genau das, was Gott meint. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, Vers 31. Mögen wir so beten, dass diese Woche für jeden von uns das Leben für Gott ein Halleluja sein wird. Ich bete. Himmlischer Vater, du hast uns dein Wort gegeben. Es ist so fantastisch zu lesen, wie es einmal sein wird. Man mag denken über seine schönste Musik, Favoriten, über die schönste christliche Musik, die er oder sie hört oder singt. Aber Herr, mit dem, was eines Tages geschehen wird, ist nicht zu vergleichen. Und so wollen wir uns dazu widmen heute Morgen, dass wenn wir hierher kommen, dass wir an dich denken und zu dir, Herr Jesus Christus, zur Ehre singen. Und Vater, dass wir ein Leben so führen, dass unser Leben selbst, Lied oder ohne Lied, ein Halleluja sein wird, dass du durch uns die Ehre bekommst, in dem, was wir Tag für Tag tun oder sagen. Und Herr, für die, die dich noch nicht kennen, dass sie heute kapieren, sie haben eine Einladung bekommen zu dieser Hochzeit, zu diesem großen Tag. Aber sie müssen heute für Jesus entscheiden, der sein Leben für sie hingegeben hat. O Herr, wirke in ihren Herzen. In seinem Namen beten wir. Amen.